SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Mehr als 80 Staaten haben im UN-Sicherheitsrat über die Blockade der Straße von Hormus und die Sicherheit der internationalen Seewege diskutiert. Viele Redner forderten, dass der Iran die Blockade beenden soll. Auch Außenminister Wadephul.
Iran must stop attacking other countries. It must end its nuclear program.
Die Einzelheiten zur Debatte im UN-Sicherheitsrat hat unser Korrespondent Martin Ganselmeier in New York.
Internationale Seewege dürfen nicht als politische Hebel missbraucht werden, so der Tenor vieler Redebeiträge. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von der schlimmsten Störung von Lieferketten seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Dagegen verteidigten Russland und China erneut das Vorgehen Irans. Sie warfen den USA und Israel vor, durch ihre völkerrechtswidrige Militäraktion die jetzige Notlage erst verursacht zu haben. Bundesaußenminister Johann Wadephul sagte, Deutschland sei bereit, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus abzusichern. Voraussetzung dafür sei jedoch ein Ende der militärischen Angriffe in der Meerenge.
SPD-Fraktionschef Mirsch hat seine Äußerungen zum Aussetzen der Schuldenbremse verteidigt. Er sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, er habe keine weiteren Schulden ins Spiel gebracht.
Ich habe davon gesprochen, dass wir eine Situation augenblicklich weltweit haben, wo wir überhaupt nicht wissen, wie sie die nächsten Wochen, Monate sich weiterentwickeln. Und es kann sein, wir haben das bei Corona erlebt, wir haben das beim russischen Angriffskrieg erlebt, dass wir die Wirtschaft massiv unterstützen müssen, dass wir die Bevölkerung weiter ihnen helfen müssen. Und insofern gibt es eine Möglichkeit in der deutschen Verfassung, einen sogenannten Notlagebeschluss. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen das nicht. Aber wer jetzt nicht alle Szenarien durchdenkt, der wird seiner Verantwortung, finde ich, auch nicht gerecht.
Mirsch hatte am Wochenende auf die Möglichkeit zum Aussetzen der Schuldenbremse hingewiesen, falls die Iran-Krise anhalten sollte. Bundeskanzler Merz sieht derzeit keine Grundlage dafür, dass sagte der CDU-Chef am Rande der Unionsklausur in Berlin. Und Bundeskanzler Merz geht davon aus, dass das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wird. Das hat er am Abend ebenfalls bei der Klausur der Unionsbundestagsfraktion angekündigt. Aus Berlin Benjamin Großkopf.
Der entsprechende Gesetzentwurf sieht unter anderem Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche vor, aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente. In der SPD, aber auch in der CSU gibt es Vorbehalte. Vor allem ist die Frage umstritten, ob und wie die Versicherung für Bürgergeldempfänger gezahlt wird, wie bisher von den gesetzlichen Kassen selbst oder künftig vom Bund. Das würde die Finanznot der Kassen auf einen Schlag reduzieren. Nach Schätzungen von Finanzminister Klingbeil um gut 12 Milliarden Euro. Diese sind allerdings in seinem Haushalt nicht eingeplant, würden also an anderer Stelle ein Finanzloch reißen.
Nach den Schüssen am Rande einer Gala-Veranstaltung in Washington wird dem Verdächtigten versuchter Mord an US-Präsident Trump vorgeworfen. Das erklärte das zuständige Gericht bei einer Anhörung. Carsten Kühntorp berichtet.
Die beiden anderen Vorwürfe, Transport einer Schusswaffe und von Munition in der Absicht, eine Straftat zu begehen, sowie das Abfeuern einer Schusswaffe während einer Gewalttat. Allen hatte sich am Tag vor dem Gala-Dinner im Veranstaltungshotel einquartiert. Kurz nach Beginn des festlichen Abends versuchte er, in den Ballsaal zu sprinten und eröffnete das Feuer. Sicherheitskräfte brachten ihn schnell zu Fall. Das Weiße Haus setzte für die kommenden Tage ein Treffen der Spitzen von Secret Service und Heimat Schutzministerium an. Dabei soll es darum gehen, ob und wenn ja wie die Sicherheitsmaßnahmen für den Präsidenten verbessert werden können.
US-Präsident Trump hat den britischen König Charles und Königin Camilla im Weißen Haus empfangen. Das Königspaar wird 4 Tage in den Vereinigten Staaten verbringen. Heute spricht Charles im US-Kongress. Nach Angaben des Buckingham-Palasts will er die gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten würdigen. Außerdem steht ein weiteres Treffen mit Trump an. Im Lauf der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen Charles und Camilla unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge des 11. September 2001 treffen. Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland Flussbestattungen erlaubt. Die Beisetzung von Urnen in Rhein, Mosel, Saar und Lahn kann sich wegen der gesetzlichen Vorgaben aber schwer planbar sein. Bei der Genehmigung spielt nämlich auch der Wasserstand der Flüsse eine Rolle. Informationen dazu von Matthias Zahn.
Das Land schreibt vor, dass eine bestimmte Wassermenge im Fluss sein muss, um Urnen beizusetzen. Dieser sogenannte mittlere Abfluss wird nach SWR-Recherchen allerdings statistisch gesehen oft nicht erreicht. An Mosel, Saar und Lahn zum Beispiel an nur gut 100 Tagen im Schnitt. Das ist weniger als ein Drittel des Jahres. Bei Niedrigwasser kann das Warten auf einen Termin für eine Flussbestattung zur Geduldsprobe für die Hinterbliebenen werden. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium begründet die Vorgabe mit dem Schutz der Wasserqualität. Die Totenasche solle sich bei Flussbestattungen schnell im Wasser verteilen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint wieder oft die Sonne. Nur im südlichen Baden-Württemberg halten sich zwischendurch auch mal dichte Wolken. Die Temperaturen dazu bis zu 17 Grad in Bad Marienberg und Adenau und bis 24 Grad in Hockenheim und Ladenburg. Am Nachmittag weht ein böiger Nordostwind. Morgen ist es auch wieder größtenteils sonnig, nach anfänglicher Bewölkung im Süden. Dazu windig und ein wenig kühler.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Wir schauen diese Woche vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai in unserer Serie auf die Arbeiter. Gibt es den klassischen Arbeiter überhaupt noch? Wer würde sich heute als Arbeiter bezeichnen? Und vor welchen Herausforderungen steht die Arbeiterschicht? Heute wollen wir uns genauer damit beschäftigen, welche Parteien die Arbeiter wählen und warum. Claudia Rizzi ist Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Trier. Frau Rizzi, wenn wir erstmal in die Vergangenheit zurückschauen, da hat sich die SPD immer selbst als die Arbeiterpartei bezeichnet. War das denn zumindest früher berechtigt?
Ja, tatsächlich. Also das hat auch etwas damit zu tun, wie Parteien entstanden sind. Wir können historisch rückblickend sagen, es gab bestimmte Konfliktlinien und eine ganz wichtige war die zwischen Arbeit und Kapital. Und es war sozusagen die Aufgabe der SPD, hier die Interessen der Arbeiter zu vertreten. Und das hat auch sehr gut geklappt und dafür wurden sie von den Arbeitern auch besonders unterstützt.
Inzwischen sieht sich die AfD als neue Arbeiterpartei und es sind ja tatsächlich viele Menschen aus dem Arbeitermilieu als Wähler zu ihr gewandert. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zum Beispiel wurde sie bei den Arbeitern mit Abstand stärkste Kraft mit so 37 bzw. 39%. Geben die Zahlen der AfD also recht?
Ja, das ist auch das Bild, das wir letztes Jahr bei den Bundestagswahlen schon gesehen haben. Da waren es 38% der Arbeiterinnen, die die AfD gewählt haben und nur 12% haben die SPD gewählt. Also hier sehen wir tatsächlich eine richtige Wanderungsbewegung. Das sind schon sehr deutliche Zahlen und vor allem ist es heute für die SPD schwierig zu sagen, wir sind immer noch die Partei der Arbeiter oder Arbeiterinnen.
Nun ist ja die SPD aus der Arbeiterbewegung entstanden. Die AfD dagegen ist ja eine Gründung von Akademikern gewesen, zunächst als EU-skeptische Partei und ihr Parteiprogramm lässt ja auch für Arbeiter gar nicht so viel Gutes erwarten. Trotzdem wird sie jetzt von Arbeitern massenhaft gewählt. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen ist die AfD tatsächlich hier ein bisschen ein Chamäleon, also dass sich gewandelt hat. Sie haben das ja korrekt beschrieben, von einer Ökonomenpartei eigentlich hin zu einer Partei der einfachen Leute, könnte man auch sagen, in Deutschland. Das hat etwas mit der Programmatik und der Entwicklung zu tun. Es gibt natürlich einen geteilten Kern, sowohl die Skepsis der Ökonomen gegenüber der europäischen Integration und dem Euro. Die wird nicht nur von Ökonomen geteilt, sondern die wird eben auch von vielen Arbeiterinnen und Arbeitern geteilt. Also hier gibt es eine programmatische Übereinstimmung. Aber auch das haben Sie korrekt beschrieben. Man wundert sich mal, dass sich die Arbeiterinnen so angesprochen fühlen von dieser Programmatik, die die AfD ihnen verspricht, weil die in vielerlei Hinsicht ja, ihnen doch eigentlich keine blühende Zukunft versprechen würde.
Arbeiterpartei, das ist ja offenbar ein beliebtes Label, auch bei Rechten. Die Nazis haben ja ihre Partei auch bewusst Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei genannt. Kann man mit dem Begriff Arbeiterpartei also auch so eine Art Etikettenschwindel betreiben und dann schaut keiner mehr so genau dahinter?
Vor allem historisch war es tatsächlich so, dass es einfach eine sehr große Wählergruppe war und es ist bis heute auch eine wichtige Wählergruppe. Also ungefähr jeder dritte Beschäftigte in Deutschland wird zur Gruppe der Arbeiterinnen gezählt. Das ist natürlich viel Potenzial und deswegen ist es auch attraktiv. Das mit dem Etikettenschwindel ist insofern möglich oder auch nicht mehr möglich. Was sich geändert hat, ist, dass ein Großteil der Menschen sich gar nicht mehr dieser Gruppe zugehörig fühlt. Selbst diejenigen, die also nach Statistik immer noch hier einsortiert würden, als Arbeiterinnen gezählt werden, sagen selbst von sich häufig, nee, das bin ich nicht, das trifft mich auch nicht zu, ich bin doch Handwerker oder Ähnliches. Und insofern ist es auch schwierig, dieses Label überhaupt noch zu verwenden. Vielleicht kann man manchmal damit täuschen, aber vielleicht ist es auch einfach ein Label, hinter dem sich gar niemand mehr versammelt.
Einschätzungen von Claudia Rizzi, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Trier. Morgen geht es in unserer Serie um die Frage, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Leipzig trifft sich ab heute die Bundestagsfraktion der Grünen zu einer dreitägigen Klausur. Es wird um den Kurs der Partei im Bundestag gehen und um die Frage, was man gegen die Energiepreiskrise tun kann. Einzelheiten von Jasper Ruppert.
Konkrete Forderungen an die Regierung wolle man in Leipzig erarbeiten, erklärt Parteichef Felix Banaschak. Grundlage wird ein 12-seitiges Strategiepapier sein. Darin geht es vor allem um die Energiepreiskrise. Die Grünen fordern unter anderem eine Abwrackprämie für alte Öl- und Gasheizungen, eine vorübergehende Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen. Es sei offensichtlich, dass der Regierung die Kraft fehle, die Probleme im Land zu lösen, sagt Banaschak. Deswegen komme es jetzt auf die Grünen an. Neben der Fraktionsarbeit wird es unter anderem ein Treffen mit jungen Ostdeutschen geben, die sich politisch engagieren. Bei einer anderen Diskussionsrunde geht es um das Thema gesellschaftliche Spaltung. Dafür ist unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer eingeladen, die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige CDU-Chefin. Hinter verschlossenen Türen dürfte es auch um den Ton der Kommunikation und Richtung der Partei gehen. Bei der Kommunikation steht die Frage im Raum, ob die Grünen die Bundesregierung nicht noch härter attackieren müssten. Manche in der Partei fordern mehr Attacke, andere befürchten, dass das Wähler abschrecken würde. Inhaltlich dürfte nach den letzten Landtagswahlen auch wieder das Kräfteverhältnis zwischen Realos und Linken im Fokus stehen. Cem Özdemir fuhr mit seinem Mittekurs einen Sieg in Baden-Württemberg ein. Die Grünen in Rheinland-Pfalz dagegen holten mit einem linken Profil ein überschaubares Ergebnis.
Das EU-Parlament stimmt am Mittag über eine neue Verordnung zum Schutz von Hunden und Katzen ab. Im Mittelpunkt steht die Pflicht, die Tiere zu chippen. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
Hunde und Katzen sollen mit sogenannten passiven Mikrochips von der Größe eines Reiskorns ausgestattet werden. Das Ziel ist die Rückverfolgbarkeit der Tiere. Die EU-Verordnung richtet sich gegen den illegalen Tierhandel, gegen Betrug und Tierquälerei. Entlaufene Hunde und Katzen sollen so auch leichter zu ihren Besitzern zurückgebracht werden können. Die gechippten Tiere sollen in Datenbanken registriert werden, europaweit vernetzt und von den Behörden überwacht. Damit soll vor allem der Online-Tierhandel eingedämmt werden. Züchter und Händler müssen Hunde und Katzen frühestens in 4 Jahren chippen. Für private Halter soll die neue Chippflicht erst in 10 Jahren gelten für Hunde und in 15 Jahren für Katzen. Eine Ausnahme soll es für freilaufende Bauernhofkatzen geben, die nicht gechippt werden müssen.
In der Ostsee soll heute der Abtransport des gestrandeten Buckelwals starten. Das hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG angekündigt. Die an der privaten Initiative beteiligte Tierärztin sagte, dass der Buckelwal mit Hilfe von Gurten an Bord eines Lastkahns gezogen werden soll. Der soll den Wal bis zur Nordsee bringen. Experten des Deutschen Meeresmuseums raten dagegen von einem Lastkahntransport ab. Sie haben sich nochmals dafür ausgesprochen, dem Tier die größtmögliche Ruhe zu lassen. Ab heute können Verbraucher in der EU nur noch Laptops mit USB-C-Ladebuchse kaufen. Für alle neuen Geräte kann man also künftig ein und dasselbe Ladekabel nutzen. Das soll für weniger Chaos und weniger Müll sorgen. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Es ist sozusagen der letzte Schritt, mit dem die EU das Ladeleben der Europäerinnen und Europäer vereinfachen will. Ein einheitliches Kabel, also USB-C, für alle neuen Geräte, das gilt seit Ende 2024 bereits für alle neuen Handys, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und viele andere elektronische Kleingeräte. Jetzt kommen die Laptops dazu. Das soll erstens die Umwelt entlasten, denn nach EU-Angaben fielen allein durch die verschiedenen Ladegeräte pro Jahr rund 11.000 Tonnen Elektroschrott an. Und zweitens, es soll den Verbrauchern weniger Kabelsalat bescheren. Sie sollten künftig nun auch beim Kauf von neuen Laptops darauf achten, ob ein Ladenetzteil mitverkauft wird oder nicht. Denn die Hersteller müssen nun immer auch die Möglichkeit bieten, Geräte ohne neues Ladegerät zu kaufen, in der Annahme, dass viele Verbraucher die USB-C-Kabel bereits zu Hause haben. All das geht zurück auf eine Richtlinie, die in Brüssel schon 2022 beschlossen wurde. Seitdem hatten die Hersteller, eben in unterschiedlichem Ausmaß, Zeit, ihre Produktion anzupassen.
In Pforzheim eröffnet heute Mittag eine Recyclinganlage für sogenannte seltene Erden. Die Rohstoffe sind für viele Industrien unverzichtbar. Betrieben wird die neue Anlage vom Startup Hypromag, das sich aufs Recycling von Magneten spezialisiert hat. Florian Dötsch aus der SWR Wirtschaftsredaktion berichtet.
Hypromag beschafft sich alte seltene Erdmagnete, etwa aus der Medizintechnik oder Computerfestplatten. Unter komplexen Verfahren werden diese zu neuen Magneten geformt. Einen Haken gibt es aber aktuell. Etwa die Hälfte der dafür benötigten Maschinen kommen aus China. Heißt, auch beim Versuch, unabhängiger zu werden, sitzt China teils mit im Boot. Dennoch ist Hypromag eine der wenigen Firmen in Europa, die das Recycling von seltenen Erden vorantreiben. Das Unternehmen gehört zum kanadischen Rohstoffunternehmen Mcango, die nicht nur das Recycling vorantreiben wollen, sondern auch daran arbeiten, seltene Erden selbst abzubauen und zu verarbeiten, außerhalb Chinas.
Bei den Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel beginnt heute die erste Runde für Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft Verdi und Arbeitgebervertreter sprechen ab 13 Uhr über die künftigen Arbeitsbedingungen für rund 150.000 Beschäftigte. Einzelheiten von Merlin Gerspach.
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten eine Pauschallohnerhöhung von 225 Euro im Monat. Auszubildende sollen 150 Euro mehr erhalten, bei einer angestrebten Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Mit der Forderung nach einer Pauschale möchte die Gewerkschaft besonders die niedrigen Einkommensgruppen stärker entlasten. Verhandelt wird unter anderem für die Beschäftigten von großen Handelsketten wie Kaufland, Edeka, Rewe und H&M. Der Handelsverband Deutschland hatte zum Auftakt der Verhandlungen vergangene Woche in anderen Bundesländern bereits die Forderungen der Gewerkschaft zurückgewiesen.
In Wiener Neustadt in Niederösterreich beginnt heute ein Terrorprozess, der für viel internationale Aufmerksamkeit sorgt. Der Angeklagte soll einen Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien geplant haben. Außerdem gemeinsam mit zwei Komplizen Terrorattacken in Dubai, Istanbul und Mekka. Aus Wien berichtet Oliver Schosch.
Der heute 21-jährige Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln, Behran A., hatte unmittelbar nach seiner Festnahme gestanden, dass er Ungläubige in der Menschenmenge vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion töten wollte. Mit einem Fahrzeug, mit einem Sprengsatz und mit Messern. Er habe einen Selbstmordanschlag geplant. Die Verteidigung versuchte später dann, Behran A. als einen unreifen Jugendlichen darzustellen, der nur geprahlt habe. Die Ermittler sahen das anders und sprachen von hochgefährlichen Substanzen und von einer klaren Anschlagsabsicht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz bekommt heute die Leo-Beck-Medaille verliehen. Damit werden besondere Verdienste um die Bewahrung und Unterstützung des jüdischen Lebens in Deutschland geehrt. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems beglückwünscht den Altkanzler und findet, er hätte auch in anderer Hinsicht ein bisschen mehr Anerkennung verdient.
Die Mehrheitsmeinung zu Olaf Scholz und seiner Kanzlerschaft ist ja eher so lala. Ein schmallippiger Kommunikationsstil, wenn man das so nennen mag, ewiger Ampelstreit und am Ende eine unglückliche, abgebrochene Legislaturperiode. Kurzum, es gab Kanzlerschaften mit mehr Lametta. Ich finde aber ein bisschen zu Unrecht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Als Hauptstadtkorrespondent habe ich selbst lange gelitten unter Scholz' anstrengender Art. Berechtigte Journalistenfragen einsilbig abzutun, Entscheidungen ewig aufzuschieben, zu selten mal auf den Tisch zu hauen, das konnte einen in den Wahnsinn treiben. Trotzdem war er in mancher Hinsicht schon fast ein visionärer Kanzler. Immerhin hat er dann doch einige Entscheidungen getroffen, die seitdem mehrfach nachgeahmt wurden. Extra Schulden aufnehmen durch Sondervermögen, hat Friedrich Merz noch vor Beginn seiner Kanzlerschaft kopiert. Sich mit Koalitionspartnern über Steuererhöhungen streiten, check. Tankrabatt und Entlastungsprämie, check und check. Wie also konnte Olaf Scholz der uncoolste Kanzler sein, Zitat Markus Söder, wenn er einen Regierungsstil geprägt hat, den jetzt sogar Friedrich Merz kopiert? Eine Medaille muss es dafür ja nicht gleich geben, aber ein bisschen Anerkennung wäre vielleicht doch angebracht.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.